Ja, auch von mir guten Morgen. Wirklich schön, mal wieder hier zu sein, auch wenn die Reihen Licht sind, aber hängt ja mit den aktuellen Umständen zusammen. Ich dachte mir gerade auch, als ich so die Maske auf hatte, eigentlich müsste ich aus Solidarität mit den Bibelschullehrern mal 45 Minuten mit Maske predigen, aber ich habe gar nicht vor, 45 Minuten zu predigen. Aber weil ich Ihnen seit letzter Woche aufgetragen habt, ihr müsst jetzt auch mit Maske unterrichten. Genau, weil sich ja die Verordnungen wieder verschärft haben. Als ich so an die Predigt hier in Heilsbronn gedacht habe, hat es mich zum einen gefreut, weil es mich auch so ein bisschen aus meinen Gedanken rund um die Bibelschule herausgerissen hat. Da gibt es ja, wie in allen Bereichen wahrscheinlich, immer viel zu bedenken, und gerade ändert sich ja auch jede Woche irgendwas und man muss wieder überlegen, ob die Pläne, die man so hat, ob man die noch machen kann. Genau. Und es ist ja schon echt lang her, seit ich das letzte Mal gepredigt habe. Ich wusste nur noch so Habakuk und irgendwas ums Leiden ging es, und mein Blick ist in der Vorbereitung auch wieder auf den Text gefallen, der mit Leiden zu tun hat, mit Leid. Ganz spannender Text aus dem Lukas-Evangelium, eine Begegnung mit Jesus. Und es geht diesmal nicht so sehr um das eigene Leid, wie ich mit meinem Leid umgehe, sondern wie gehe ich mit dem Leid anderer um. Ich habe es mal von dem Film mir den Titel umgemünzt, Das Leiden der Anderen. Also wer den Film vielleicht kennt, da gibt es ja eigentlich, ich glaube, ich habe den vor 10 Jahren in der Schule mal geschaut. Ich kann mich noch erinnern an so einen Glatzköpfigen, der auf dem Dachboden hockt und das Leben der Anderen abhört. Das Leiden der Anderen. Und ich möchte lesen aus Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Genau, ich warte kurz, wenn ihr aufschlagen möchtet. Lukas 13, 1 bis 5. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm, also Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen. Ein Text, in dem Zuhörer, Menschen, die sich um Jesus versammelt hatten, ihm zugehört haben, die ein Ereignis, Jesus berichteten, vor ihn brachten, das sie bewegt hat. Das Ereignis wird nur ganz kurz berichtet. Da gab es Galiläa und der Pilatus, der uns ja bekannt ist, der hat das Blut der Galiläa mit dem der Schlachtopfer vermischt. Wenn man so rekonstruiert, was war da passiert? Es war wahrscheinlich so um die Passazeit herum. Diese Galiläer waren im Tempel und haben, wie es zu Passa üblich ist, ihre Opfer dargebracht. Und Pilatus hatte mitten im Tempel ein Massaker veranstaltet, hat die Galiläer umbringen lassen, und so hat sich ihr Blut mit dem ihrer Schlachtopfer vermischt. Weshalb Pilatus diese schreckliche Tat verübt hat, wird nicht berichtet. Man kann vielleicht vermuten, in irgendeiner Weise gab es da vielleicht einen Aufstand oder eine Rebellion. Vielleicht waren die Galiläer in einen Aufstand verwickelt und Pilatus hat diese Chance ergriffen, als sie eben zu Passa dann nach Jerusalem kamen. Aber wie auch immer die Hintergründe sind, mein erster Punkt ist überschrieben mit vom Leidenden abgewandt. Die Menschen, die da zu Jesus kamen und diese Frage gestellt haben, die haben ihm das berichtet und weshalb sie das vor Jesus gebracht haben, ist nicht überliefert, aber ich kann mir schon vorstellen, es hat sie bewegt, so eine schlimme Tat mitten im Tempel, im Heiligtum der Juden. Wie konnte das passieren? Und aus dem, was Jesus sagt, merken wir auch, was so ein bisschen mitgespielt hat, so dieser Gedanke, was müssen die Galiläer wohl getan haben, damit ihnen sowas Schreckliches passiert? Also, was haben die wohl verbrochen? Was haben die wohl gemacht, damit sowas Schreckliches über sie kommt? Das ist der Gedanke, den Jesus aufdeckt, indem er ihnen erwidert, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Ein Gedanke, der gar nicht so unüblich war in dieser Zeit und auch in der rabbinischen Theologie. Wir erfahren auch in Johannes 9, Vers 2, da begegnet Jesus und die Jünger einem Blindgeborenen. Und die Jünger fragen Jesus, warum ist dieser blind geboren? Lag es daran, weil er gesündigt hat oder weil seine Eltern gesündigt haben? Und auch an der Begebenheit widerspricht Jesus diesem Gedanken nach der Schuld. Und auch bei uns schleicht sich manchmal, oder ich merke das auch bei mir, so dieser Gedanke ein, wenn ich Leid von anderen höre, manchmal vielleicht auch beim eigenen Leid, dieser Gedanke, womit habe ich das verdient? Und auch bei anderen, dass man vielleicht so eine Umkehr macht, die Opfer werden zum Täter. Gibt ja auch so manche schlimme Begebenheiten in unserer heutigen Zeit, wo das ganz oft auch und ganz schnell passiert, dass plötzlich die Opfer die Täter sind. So ein Gedanke, dass der dem Leid widerfährt, ja auch selber dran schuld ist. Und dieser Gedanke, könnte man ja auch ableiten, jetzt vielleicht im weltlichen Sinn von jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und dann könnte man auch sagen, jeder ist auch seines eigenen Unglücks Schmied. Und auch in der Bibel könnte man Stellen finden, wo man sagt, ja, das ist doch ein Gedanke, den es auch in der Bibel gibt. Zum Beispiel in Hosea 8, Vers 7, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer stürmische Zeiten in seinem Leben erlebt, ja, der wird wohl irgendwo Wind gesät haben. Und gibt es nicht so viele Ankündigungen auch von Gott, wo er Leid ankündigt und oft ist es eben, weil sein Volk ungerecht gehandelt hat, weil sie Sünden nachgegangen sind? Also es ist ein ganz vielleicht leichter Gedanke da hinzukommen, dass man ein Leid auf eine Sünde zurückführt. Aber wir sehen auch Gegenbeispiele, zum Beispiel Hiob, wo sich ja das ganze Buch Hiob eigentlich mit dieser Spannung beschäftigt, dass Hiob eigentlich gerecht ist und sagt, er ist gerecht. Er hat nichts verbrochen und doch kam so viel Leid über ihn. Und seine Freunde, mit denen er da zusammensitzt, die immer wieder zu ihm sagen, bekenne deine Schuld und dann wird Gott auch dieses Leiden von ihm nehmen, von dir nehmen. Und wenn wir Hiob am Ende anschauen, das Buch, dann sehen wir da, wie Gott ja nicht Hiob verurteilt, sondern wie er ja seine Freunde ganz kritisch beurteilt und wie Hiob aufgefordert wird, für seine Freunde ja Opfer darzubringen, weil sie eben versucht haben, Gott und sein Handeln zu rechtfertigen, indem sie Hiob die Schuld für sein Leid in die Schuhe geschoben haben. Vielleicht noch ein anderes Beispiel von Jesus. Jesus sagt ja auch, zum Beispiel, wer ja das Schwert erhebt, der wird durch das Schwert umkommen. Und das ist vielleicht auch so, wo man diesen Rückschluss erkennen kann. Jesus sagt, wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, jeder, der durch Schwert umkommt, hat das Schwert erhoben. Und so müssen wir auch ganz arg aufpassen. Natürlich kann ja auf Sünde, auf Ungerechtigkeit, die ich tue, Leid folgen. Aber das heißt nicht, dass jeder, der leidet, automatisch Sünde in seinem Leben hatte oder dass die Ursache dafür ist. Und worauf ich hinaus möchte, diese Zuhörer oder diese Menschen, die zu Jesus kommen, die haben ja eigentlich mit diesem Leid gar nichts zu tun. Das bewegt sie vielleicht, das beschäftigt sie. Und das ist wie wenn wir in der Zeitung, ich habe da mal sowas mitgebracht, in der Zeitung irgendwas lesen und es bewegt uns auch vielleicht, aber eigentlich hat es nichts mit unserem Leben zu tun, außer dass es vielleicht uns vor Augen führt, dass ja auch unser Leben, unsere Existenz ja in gewisser Weise gefährdet ist. Es macht uns unsicher, zu sehen, wie andere vielleicht so plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Und es führt uns auch vor Augen, wie komplex das Leben ist. Und das der Ausweg, den wir oft gehen und was wir auch in unserer heutigen Zeit ja sehen, ist, dass wir uns sehnen nach einer einfachen Antwort, um einmal diese Unsicherheit, die das Leben mitbringt, zu bewerkstelligen. Wenn ich weiß, okay, der leidet, weil er Sünde hat, dann kann ich selber vielleicht auch sagen, okay, ich habe keine Sünde in meinem Leben oder ich habe die vor Gott gebracht und deswegen bin ich gefeit davor. Mir kann sowas nicht widerfahren. Ich muss nicht in der Angst leben, dass Leid über mich kommt. Aber genau das ist, was uns eigentlich auch von diesen Leidenden distanziert. Wir versuchen uns zu distanzieren, wir versuchen da ja wie eine Mauer zu bauen oder einen Graben zu schaffen. Das stört mich hier so eine Mucke. Genau. Wir sind von den Leiden abgewandt. Wie die Menschen, die das vor Jesus gebracht haben, die waren nicht mit den Menschen, die gelitten haben, mit den Familien, die vielleicht das Massaker überlebt haben, sondern die sind zu Jesus gegangen, bildlich gesprochen, haben sich da abgewandt. Und was Jesus hier in dieser Geschichte macht, er beantwortet eigentlich gar nicht so diese Frage, er verneint diesen Gedanken und er schafft es von dem Leid der anderen, von diesem Distanzierten, wir sprechen mal über andere, wir versuchen mal da draus zu finden, was da wohl im Argen liegt, kommt er auf das Leben derer zu sprechen, die ja diese Anfrage hatten. Ne? Er kommt von dem, wir reden über Dritte hin zu, wir reden über dich. Er kommt von dieser Distanz, vielleicht auch so von der Objektivität, jetzt lasst uns das mal ganz objektiv betrachten, was da passiert ist, hin zu dem persönlichen Bezug. Und er sagt zu ihnen, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also da, wo die Menschen vielleicht versucht haben durch, ja, die haben eben Schuld getan, die hatten Schuld und deswegen ist es ihnen widerfahren, so, wo die versuchen, so eine Brücke, so einen Graben zu bauen, um sagen zu können, aber mit meinem Leben hat das Ganze nichts zu tun, ich muss nicht diese Angst haben, da schüttet Jesus eigentlich den Graben wieder zu und sagt, doch, du stehst auch in der Gefahr, dir kann es ebenso ergehen. Und er bringt durch diese Buße tun auch wieder das mit der Schuld ja irgendwie rein in diese Diskussion, aber auf eine andere Art und Weise. Nicht im Sinne von, ja, wenn du Schuld hast in deinem Leben, dann kann dir das auch passieren, sondern was Jesus hier anspricht ist, entscheidend ist gar nicht die Frage, ob du Leid erlebst oder nicht, sondern die entscheidende Frage für dein Leben ist, ob du versöhnt bist mit Gott. Ob du Versöhnung gefunden hast mit Gott. Ob deine Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist. Denn das Leid und das Unglück kann jedem widerfahren. Das kann jeden treffen. Aber dramatisch wird es dann, wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott. In den heutigen Tagen, in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie viel E-Mails ihr schreibt, aber so ich auf der Arbeit kommuniziere viel mit E-Mail, mit ganz vielen Leuten und ganz oft, und das ist irgendwie auch ganz normal, man wünscht sich gegenseitig Gesundheit. Bleib gesund, pass auf dich auf. Wie viel mehr müssten wir angesichts von dem Text dem anderen wünschen, bleib versöhnt mit Gott. Bleib in dieser Versöhnung. Oder die Menschen, die noch nicht versöhnt sind, ihnen wünschen, versöhn dich mit Gott. Versöhn dich mit Gott. Versöhnung als die Lösung für diese existenzielle Frage, dass wir leben wollen und Leben brauchen und dass unser Leben bedroht ist, einmal von Leid, aber auch grundsätzlich. Am Ende unseres Lebens wird uns nicht, ja, das ersparte Leid, wenn es uns vielleicht, ja, wenn wir verschont geblieben sind, gerettet haben, sondern dann werden wir gerettet sein, wenn wir versöhnt sind mit Gott. Und in der Versöhnung mit Gott liegt eben die angemessene Reaktion, die Jesus hier aufzeigt, auf das Leiden in dieser Welt. Auf dem, wo wir Leid begegnen, indem wir es hören, indem wir es lesen, indem wir damit konfrontiert werden und gerade dann, wenn es uns vielleicht auch in unserem Leben erschüttert. Die angemessene Reaktion, wie sieht es eigentlich mit meinem Leben aus? Wie sieht es bei mir aus, wenn mich plötzlich so ein Unglück heimsucht und aus diesem Leben reißt? Bin ich versöhnt mit Gott? Jesus schafft es, diese Ja-Frage, die eigentlich gar nichts mit dem Leben derer zu tun haben, die diese Frage oder diese Begebenheiten ihm vorhin gebracht haben. Jesus schafft es, das ganze Ereignis auf das Leben seiner Zuhörer zu beziehen. Er schafft es, ihnen vor Augen zu führen, nicht eine Distanz zu den Leidenden aufzubauen, sondern vielmehr sich selbst die Frage zu stellen, bin ich versöhnt mit Gott? Und es hilft jetzt aber ja eigentlich dem Leidenden, den anderen wenig. Man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, wenn mir das bewusst wurde, ich habe da das Leid von jemandem mitbekommen und es hat mich in Gottes Gegenwart geführt, hat mir vor Augen geführt, wo mein Leben vielleicht auch nicht im Reinen ist, dann kann ich vielleicht dem anderen Zeugnis geben und sagen, danke, dass dein Leiden mich zu Gott gebracht hat. Ob das den anderen dann ja freut oder sagt, okay, das freut mich, dass mein Leid wenigstens dir geholfen hat, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube auch, dass da, wo wir versöhnt sind mit Gott, da, wo wir diesen Prozess zulassen und da, wo wir nicht diesen Reflex auspacken, dass wir eine Distanz schaffen zu dem Leidenden, indem wir da vielleicht eine Schuld bei demjenigen suchen, indem wir versuchen, auch ja, das von unserem Leben abzukoppeln, Gründe zu suchen, warum es dem passiert ist und warum es mir nicht passieren kann. Wenn wir das hinkriegen, dass wir da aus dieser Versöhnung heraus diesen Reflex ja zurückdrängen, dann können wir, glaube ich, auch dem Leidenden auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Dann können wir uns ihm zuwenden, ohne dass unser Leben plötzlich, ja, dass wir Angst haben müssen um unser Leben. Es ist ja manchmal wirklich so ein Phänomen, dass ja, das Leid des anderen ist, wird behandelt wie so eine Krankheit. Und wenn ich mich mit dem beschäftige, wenn ich mich mit dem abgebe, dann habe ich Angst, dass ich irgendwie, dass das Leid auch über mich kommt. Ne? Also so wie eine ansteckende Krankheit wird das Leid manchmal behandelt. Und ich möchte damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber wenn ich versöhnt bin mit Gott, wenn ich nicht Angst haben muss um mein Leben, dann kann ich mich dem Leiden zuwenden. Und dann kann ich aus diesem Frieden mit Gott Trost spenden. Dann kann ich aus diesem Frieden mit Gott Hoffnung schenken. Dann kann ich da wirklich von Herzen mit trauern, mit heulen und Anteil nehmen. Dann muss ich nicht komische Fragen stellen, um noch mehr Informationen über die Hintergründe zu bekommen, um ja vielleicht auch meine Neugierde zu befriedigen, sondern kann ich mich wirklich dem anderen zuwenden und ihm auch der Freund, der ja Vertraute sein, der er oder der sie in dieser Phase, in diesem Leiden braucht. Wenn andere leiden, zusammengefasst, dann fordert es uns heraus, weil es uns auch nicht kalt lässt und weil es auch so einige Fragen in uns selber ja aufwühlt. Uns in unserer Existenz vielleicht bedroht oder wirklich Lebensfragen an uns stellt, die uns nicht angenehm sind. Er stellt uns vor die Herausforderung, wie komplex doch das Leben ist. Und ganz schnell sind wir dabei, dass wir das Leid bei den Leidenden selber suchen. Jesus fordert uns heraus, uns versöhnen zu lassen mit Gott und dadurch dem Leiden ganz anders begegnen zu können. Damit keine Angst mehr zu haben, diese Unsicherheit unseres Lebens durch die Versöhnung mit Gott zu bewältigen. Und da liegt meiner Meinung nach auch ein großer Schlüssel, wie wir dann versöhnt mit Gott für andere da sein können. Wie wir diese, ja, diesen Reflex überwinden, uns da zu distanzieren, ja, Brücken abzureißen oder Gräben zu bauen. Und ich möchte einen Moment der Stille mit euch machen, wo wir ja einfach über das Gehörte nachdenken können. Und wir gehen dann über in eine Gebetszeit, genau wie ihr es ja auch kennt. Und ich würde eben die Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen und dann könnt ihr auch gerne laut beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du auch in unserer Zeit laut ausrufst: Lasst euch versöhnen mit mir. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und ich bete, dass es vor allem auch da, wo wir mit Leid, mit Unglück und mit Schwerem konfrontiert sind, dass auch da wir annehmen und Versöhnung mit dir suchen, unser Leben versöhnen lassen mit dir. Und dass wir aus dieser Versöhnung Menschen begegnen können, die leiden, denen Unglück widerfahren ist, die Kämpfe durchmachen und die vielleicht auch durch das Leid und durch die Begebenheiten heftige Anfragen haben, auch an dich. Und dass wir ihnen Freund und Begleiter sein können. Dass wir mit ihnen trauern können, sie begleiten können, aber dass wir auch Hoffnung und einen Frieden haben und weitergeben können. Und Vater, ich bete, dass wir auch da, gerade im Leid, dass wir immer wieder die Begegnung mit dir suchen. Dass da vielleicht auch, wo unser Bild von dir, vielleicht auch unser Bild von Leid oder das schräg ist, dass wir es von dir korrigieren lassen. Und dass wir nicht Menschen werden, die auf Leid reagieren, indem sie ja da Schuld suchen, dann nur neugierig nachfragen und sondern die wirklich dran Anteil nehmen, mittragen und die Situation mit vor Gott, mit vor dich bringen. Herr, mach uns zu Menschen, die aus deinem Frieden heraus leben und auch aus deinem Frieden heraus dieses Leben meistern, mit all den schönen und mit all den schwierigen Momenten.